Danke, Jesus, für deine Liebe. Danke, dass du für uns gekommen bist, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass deine Liebe endlos ist. Weit wie das Meer, hoch wie die Himmel, tief wie der Ozean. Danke, dass du der König aller Könige bist, der zu uns gekommen ist, der mit uns Gemeinschaft haben will. Danke für deine Liebe. Danke für deine Gegenwart. Ja, wir haben gerade eine Eigenschaft von Jesus nochmal ganz besonders besungen. Ich will von deiner Liebe singen. Ich glaube, Liebe ist so ein Gedanke, der uns allen in den Kopf kommt, wenn wir an Jesus denken. Ja? Jesus ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und ich möchte anfangen heute auch so mit so einer Frage an euch. Welche Eigenschaften kommen denn noch in den Sinn, wenn du an Jesus denkst? Was sind so die drei Eigenschaften, die dir so am ehesten in den Sinn kommen, wenn du an Jesus denkst? Martin, willst du einfach...
Barmherzigkeit.
Barmherzigkeit. Was habt ihr noch so für Wörter? Barmherzigkeit, ne? Liebe, Barmherzigkeit. Was sind noch so Begriffe, die euch einfallen?
Как прекрасно жить с Богом в Его присутствии, в Его свете, в Его любви. Это непередаваемо. Аллилуйя.
Amen. Ich brauche die Übersetzung einmal.
Wie wunderbar ist es, mit Gott zu leben, in seiner Gegenwart, in seiner Liebe.
Amen.
Und egal, was man für eine Scheiße gebaut hat, er tut allen verzeihen.
Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe, Gottes Heilung. Da haben wir ganz viele Aspekte, die wir Jesus eben, ne, die wir über Jesus kennen und wissen.
Auch Leidenschaft, einfach ja, einzustehen, wirklich für das, was er will, ein Ziel zu haben und ja, dafür wirklich durchzugehen, wirklich, ne? Also es wirklich durchzugehen.
Gottes Leidenschaft, Gottes ja, Begeisterung, seine Hingabe, seine ja, das alles. Und das ist auch so die Richtung, in die ich heute mit euch gehen will. Nochmal Jesus eben auch zu sehen als Kämpfer. Jesus als jemand, der Dinge durchkämpft. Der jemand ist, der einen klaren Auftrag hat und der das mit einer Leidenschaft verfolgt und das eben auch in unserem Interesse, weil er uns auf dem Herzen hat. Jesus als Kämpfer. Und das Thema meiner Predigt ist heute auch, sei ein Kämpfer. Sei du auch ein Kämpfer, so wie Jesus ein Kämpfer ist. Jesus, wenn wir uns die Situation so anschauen, Jesus war als Gott in die Welt gekommen, in eine Welt, die ihm feindselig gegenüberstand. Und er war sich dieser Sache vollkommen bewusst. Er war bewusst, dass er in die Welt kommt, die ihm feindselig gegenübersteht und dass er sterben wird. Das sind die beiden Sachen. Und der Teufel hat von Anfang an frühzeitig versucht, Jesus zu eliminieren. Wir haben die Situation, am Anfang von Jesus' Leben steht der Kindermord von Bethlehem. Das ist der erste Versuch, sofort am Anfang als Baby schon, versucht der Teufel, Jesus zu töten. Und es geht im Grunde, Jesus' Leben ist von dieser Verfolgung geprägt, wenn wir uns das anschauen. Und er musste ein Kämpfer sein, um überhaupt zu überleben und in seine Rolle zu kommen. Wir haben die Zeit, wo Jesus lebte, das ist die Zeit der römischen Herrschaft. Und die Römer für die Römer waren zwei Sachen immer ganz wichtig. Die Römer wollten zum einen Ruhe in den Provinzen haben, das heißt keine Streitigkeiten, keine Aufstände, sodass sie das Land kontrollieren konnten. Und das zweite Punkt war, sie wollten möglichst viel Geld rauspressen aus den Provinzen, um ihre teuren Kriege zu führen und um ihr Rom schöner zu machen. Und auch da passte Jesus nicht rein. Das war eine Unruhestiftung, eben im religiösen Bereich. Das führte im Grunde zu Unruhe in dem System, was sie aufgebaut hatten. Und auch da wurde Jesus verfolgt und später auch von Pilatus eben hingerichtet als Vertreter der römischen Macht. Jesus wurde verfolgt von den religiösen Führern. Die waren gegen ihn, die ihr religiöses System aufgebaut hatten. Und auch da passte Jesus nicht rein. Also auch da war Jesus verfolgt. Dann zu einem Überfluss kam er noch aus Nazareth. Nazareth ist so der Inbegriff dessen aus der Provinz. Er hatte den falschen Akzent. Er kam aus einer Gegend, wo eben keine Verheißung drauf lag. Es war immer Bethlehem, da wurde der Messias erwartet und nicht aus Nazareth. Also im Grunde würde man sagen, er hatte ganz schlechte Startvoraussetzungen. Wir haben ja die Stelle, wo es dann heißt, Nazareth, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Das ist das, was Philippus über ihn sagt. Also im Grunde wird er von allen abgelehnt und er wird von allen verfolgt. Und das ist die Situation, in die Jesus hineinkommt. Und das Schicksal von Johannes dem Täufer zeigt ihm im Grunde auf, was auch sein Schicksal sein wird. Als Johannes stirbt, ist ihm klar, also das weiß er vorher, aber das wird eben das sein, was passiert. Ein Stück weit ist Jesus also in der Situation, wo er ist, wie so ein Soldat hinter feindlichen Linien. Er ist jemand, der im Grunde hinter den feindlichen Linien agiert und das tut er mit einer Raffinesse, die dafür notwendig ist. Also er ist ganz geschickt ein Kämpfer für das, was ihm wichtig ist. Und wenn er denkt an die Situation in Matthäus 21, 22, das sind die Stellen, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten versuchen, ihn zu überführen, ihn der römischen Staatsgewalt auszuliefern. Da heißt es zum Beispiel, wie ist das eigentlich mit Steuern? Müssen wir den Römern Steuern zahlen? Und dann sagt Jesus, ja, guckt noch mal, holt doch mal die Goldmünze raus. Schaut mal, welches Bild ist da drauf? Dann sagt Jesus, sagen die, ja, da ist das Bild des Kaisers drauf. Und dann sagt Jesus, ja, dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber gebt Gott, was Gott ist. Das eine, ein Versuch, ihn zu überführen. Und er macht das mit einer großen Raffinesse. Er ist jemand, der da ganz geschickt unterwegs ist, eben als Agent hinter feindlichen Linien. Oder wenn es ihm fragt, in welcher Vollmacht tust du das hier eigentlich, dass du predigst und was ist deine Sendung, wer hat dich gesandt? Und dann sagt er, ja, das sage ich euch, wenn ihr mir sagt, in welcher Vollmacht Johannes der Täufer gepredigt hat. Und das ist für sie eine unangenehme Frage, weil sie eben wissen, das Volk denkt, Johannes war ein Prophet. Wenn wir jetzt sagen, das war rein menschlich, das war nicht, er war kein Prophet, dann wird er uns sagen, ja, Moment mal, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Umgekehrt, wenn sie sagen, er war ein Prophet, dann werden sie sagen, ja, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Warum seid ihr ihm nicht gefolgt? Und deshalb sagen die, ja, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, warum, was die Vollmacht ist. Und sodass es am Ende heißt, von Matthäus 22, Vers 46, und niemand konnte ihm ein Wort erwidern. Auch getraute sich von jenem Tag an niemand mehr, ihn zu fragen. Also Jesus ist jemand, der mit großer Raffinesse, mit großer Geschicklichkeit eben auch als Kämpfer sein Ziel verfolgt. Jesus ist jemand, der sein Leben freiwillig hingibt. Es ist nicht so, dass er quasi überführt wird von den Schriftgelehrten, von den Pharisäern, sondern er ist wirklich an dem Punkt, wo er sagt, und ihr müsst bedenken, das ist die letzte Woche hier, bevor er stirbt. Er ist in Jerusalem eingezogen. Er weiß, sein Tod steht bevor. Aber er wird nicht überführt von den Schriftgelehrten und den Pharisäern, sondern er gibt sein Leben freiwillig hin. Er ist ein Kämpfer, der quasi gegen in einer Situation, in einem feindlichen Umfeld kämpft. Wenn ihr gerne Filme schaut, zum Beispiel, ein Film, der mich da sehr anspricht in dem Kontext, ist der Soldat James Ryan. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, da geht es darum, dass im Zweiten Weltkrieg so eine Spezialeinheit einen Soldaten finden muss, hinter den feindlichen, hinter den deutschen Linien. Und im Grunde ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Und in dem Film schaffen sie es zum Schluss. Aber da kommt dann das Happy End. Aber hier ist klar, das Happy End wird es nicht geben. Das Happy End zumindest nicht auf Karfreitag. Das Happy End kommt dann an Ostersonntag. Der Feind hat nicht begriffen, hat nicht verstanden, dass der Tod von Jesus das ultimative Ziel letzten Endes ist, dass der Sieg von Jesus in seinem Tod drin ist. Der Feind hat geglaubt, wenn er Jesus tötet, hat er gewonnen. Und wir wissen, das ist nicht der Fall. Wir wissen, er ist auferstanden, Ostern kommt nach Karfreitag und hat Jesus den Sieg gebracht. Als der Kämpfer, der er hier gewesen ist, als jemand, der sein Leben freiwillig hingegeben hat. Manche Bibelstellen können wir nicht verstehen, wenn wir nicht sehen, dass Jesus jemand war, der ein Kämpfer war und der von der Welt verfolgt worden ist. Wenn Jesus zum Beispiel über sich selbst sagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das ist Matthäus 8, Vers 20. Der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das ist die Situation, wo Jesus genau weiß, doch zu seinen Jüngern sagt und zu denen, die ihm nachfolgen wollen, das, was ich hier mache, ist umkämpft. Ich stehe in einem Kampf und ich werde verfolgt. Ich habe nichts, wo ich quasi meinen Frieden habe. Und Jesus fordert uns ein Stück weit auf, genauso klug und gerissen zu handeln, wie er das getan hat, weil wir in dem gleichen Kampf stehen. Wir stehen in dem gleichen Kampf, in dem Jesus gestanden hat. Ich habe dafür zwei Bibelstellen einmal hier auf die Folie gezogen. In Johannes 15, Vers 20 heißt es, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gegeben, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht geben. Und argwöhnisch Acht geben heißt hier, andere Übersetzungen wären eben, sie werden euch auflauern. Sie werden euch genau beobachten, ob sie euch eben was nachweisen können. So wie sie es versucht haben mit Jesus eben, in der Steuerfrage und in der Frage nach dem, wer hat dich gesandt, das auch zu tun. Und als Jesus dieses erste Mal seine Jünger aussendet, wo sie dann hinterher Wunder tun und zu zweit, zu dritt losziehen, da sagt Jesus zu ihnen in Matthäus 10, Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Die Wölfe hier sind wirklich der Kampf. Die Wölfe sind diejenigen, die die Jünger, die Gläubigen verfolgen. Und ich glaube, wir müssen uns ganz bewusst sein, dass wir in diesem Kampf stehen, dass wir einen Feind haben, der versucht, uns zu verfolgen, uns zu töten und uns auf jeden Fall auszuschalten, uns ineffektiv zu machen. Das reicht dem Teufel oft schon, wenn er sagt, okay, ausschalten, wenn er uns schon nicht töten kann, dann zumindest so ineffektiv zu machen, dass wir eben nicht gegen ihn etwas ausrichten können. Es können mitunter andere Menschen sein, die vom Feind benutzt werden. Das kann der Zeitgeist sein, das kann die Welt sein. Verschiedene Möglichkeiten, wie der Feind versucht, uns zu bekämpfen. Jesus sagt hier, seid klug wie die Schlangen, ohne falsch wie die Tauben. Wow, wenn ihr an die Tiersymbolik denken, die wir aus dem Alten Testament kennen, klug wie die Schlangen. Schlange, meine Assoziation ist sofort, ach ja, das war ja die Schlange. Der Teufel im im Alten Testament, die Verführung. Was Jesus hier sagt, ist, seid so klug wie die Schlangen. Also man könnte sagen, seid gewitzt, seid scharfsinnig, seid taktisch klug, denn das war der Teufel in dem Fall. Aber seid ohne falsch wie die Tauben, und die Taube steht hier als Symbol für den Heiligen Geist. Also das heißt eben, seid ohne seinen Charakter, ohne den Charakter des Teufels anzunehmen. Seid nicht hinterhältig, nicht hinterlistig, sondern geradlinig, offen, ehrlich, fair. Also im Grunde, aber eben schon taktisch klug, scharfsinnig, so wie Jesus es auch gewesen ist in der Situation, wo sie die Pharisäer, Schriftgelehrten versucht haben, ihn zu versuchen, ihn zu überführen. Auch Paulus weist uns darauf hin, dass wir eben in diesem Kampf stehen mit dem Teufel, und wenn er darüber spricht, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anlegen sollen. Das ist die Stelle in Epheser Kapitel 6. Ich habe jetzt hier die Verse 10 bis 12 rausgenommen. Es gibt eben die ganze Passage geht bis Vers 20, und studiert die gerne nochmal zu Hause. Das ist eine sehr wertvolle Stelle, wenn es darum geht, eben um den Kampf. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ich habe hier die Stellen unterstrichen, wo es darum geht, eben, ja, dass wir in einem Kampf stehen, eben mit den feindlichen Mächten, mit dem Teufel. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern es geht um einen geistigen Kampf. Ich will heute nicht in erster Linie über die Methoden der geistigen Kampfführung sprechen. Wir haben zum einen, würde das jetzt den Rahmen dieser Predigt sprengen, das könnte das Thema einer anderen Predigt sein, es ist auch schon sehr viel darüber geschrieben worden. Und wir haben auch schon immer wieder was darüber gehört hier. Manches davon halte ich auch durchaus für bedenklich, wenn es in so eine Formelhaftigkeit kommt oder in so eine Religiosität. Wenn du das und das sagst, dann passiert das und das. Also wenn es so eine, da seid bitte vorsichtig, schaut wirklich darauf, was Jesus euch ganz persönlich offenbart, was geistige Kampfführung angeht. Es gibt nicht die Formel, wenn ihr Formel F dann macht, dann wird das und das passieren. Das ist Religiosität. Davon möchte ich euch warnen. Ich möchte euch stattdessen heute so 5 Grundsätze mitgeben, die mir persönlich für den geistigen Kampf oder überhaupt für das Kämpfen wichtig geworden sind in letzter Zeit. Eben auch in dem Kontext der Männerreise, die ich zurzeit mache. Und da habe ich so 5 Grundsätze für mich, die ich gerne mit euch teilen will, wo ich denke, hoffe, dass da für euch etwas dabei ist. Der erste Grundsatz ist, du bist zum Kämpfer berufen. Du bist zum Kämpfer berufen. Ich hoffe, dass ich in dem ersten Teil gerade so deutlich machen konnte, dass wir als Christen unweigerlich in einem Kampf stehen. Wir haben nicht die Möglichkeit, den Kampf quasi zu vermeiden. Das wird nicht funktionieren, weil wir einen Feind haben. Was wäre denn das Gegenteil, die Alternativen zum Kampf? Ich habe hier das mal so aufgeschrieben. Wenn wir uns entscheiden, nicht zu kämpfen, dann kommen wir in eine Passivität. Dann hat das sowas von sich treiben lassen. Dann werden wir gelebt und leben nicht aktiv selbst. Und wir existieren in der Komfortzone. Und ich habe eben schon gesagt, wenn in der Komfortzone, wenn wir dem Feind nicht gefährlich sind, dann kann es auch durchaus sein, dass er uns da drin lässt. Warum nicht? Ne? Also solange das niemand ist, der etwas bewegt für Gott, dann werden wir auch nicht so angegriffen. Dass dieses Ganze, dass alle Menschen dieses Gefühl haben, dass wir zu Kämpfern berufen sind, ich glaube, das ist ganz tief in uns Menschen angelegt. Ich glaube, dass wir wirklich diese Sehnsucht danach haben, Kämpfer zu sein. Und deshalb faszinieren uns auch immer so Geschichten von Menschen, die den Kampf für das Gute angenommen haben. Wenn ihr mal schaut, was so die populärsten Geschichten sind, auch in der Welt, die Faszination von Star Wars geht immer darum, der Kampf gegen das Böse, der Guten, die schwächer sind, gegen das Böse wird aufgenommen. Der Herr der Ringe ist ein Beispiel dafür. Wo es darum geht, die Hobbits, die eigentlich keine Chance haben, die nehmen den Kampf auf und gehen ihren Weg und kämpfen für das Gute. Auch im christlichen Bereich haben wir dieses Bild vom Kampf. Hier habe ich zwei Bilder hier dazu gemacht. Das Buch Tochter Gottes, erhebe dich. Ist ein Bestseller gewesen, eben gerade für Frauen. Eben den Kampf aufzunehmen. Oder eben für Männer das vierte Musketier, der ungezähmte Mann, wo es wirklich darum geht, Kämpfer zu sein. Ich glaube, dass Gott das in uns hineingelegt hat und dass wir, dass jeder von uns zu einem Kämpfer berufen ist. Jesus sagt auf seiner radikalen Art in Lukas 9, Vers 60, wenn wir eben sozusagen den Kampf nicht aufnehmen, wenn wir in dieser Passivität verharren, da sagt er, Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ich glaube, das ist so einer der Aufträge, den wir haben, verkündige das Reich Gottes. Aber ich glaube, das wichtigste Ziel unseres Kampfes ist, dass wir in einer lebendigen Beziehung mit Gott, mit Jesus und dem Heiligen Geist sind und bleiben. Ich glaube, das ist das Ziel und darum geht es. Im letzten Endes geht es immer um diese Sache, wenn der Teufel uns angreift, will er uns aus der lebendigen Beziehung mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist herausbringen. Und das ist der Kampf. Und seid euch dessen bewusst, dass es darum geht, dass das Kampffeld ist. Jesus widmet in seiner Abschiedsrede an seine Jünger im Grunde ein ganzes Kapitel, vielleicht sogar zwei ganze Kapitel, diesem Thema. Bleibt in der Beziehung mit mir, denn außerhalb von mir könnt ihr nichts tun, nichts erreichen. Und das ist das Entscheidende. Wir kennen alle diese Bibelstelle hier aus Johannes 15, die Verse 4 bis 6 und 9 habe ich hier rausgezogen. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Das war das, was wir heute gesungen haben. Ich will von deiner Liebe singen. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt nah an mir dran. Bleibt in dieser Beziehung mit mir. Das ist der Kampf, um den es letzten Endes eigentlich geht. Das ist das höchste Kampfziel, was wir haben. Und Ziel des Teufels ist, dich aus dieser lebendigen Beziehung mit Jesus herauszuziehen. Wenn er, was auch immer, wenn er deine Ehe angreift, wenn er Arbeitslosigkeit schickt, wie auch immer er versucht, dich anzugreifen, wo deine Kampffelder auch immer sind, es geht immer darum, diesen Zweifel zu sehen, ist Gott wirklich gut? Liebt er mich wirklich? Bin ich wirklich sein geliebtes Kind? Bin ich wirklich es wert? Das ist die zentrale Frage und das ist das, was der Teufel versucht anzugreifen. Aus dieser Tatsache ergeben sich im Grunde so die beiden nächsten beiden Punkte von meinen 5 Punkten. Das nächste ist, kämpfe für deine Ziele, nicht gegen etwas. Ne? Hab ein positives Ziel vor Augen, die Beziehung mit Gott. Kämpfe nicht gegen irgendwas anderes, gegen den Zeitgeist. Kämpfe nicht gegen andere Menschen. Du kämpfst nicht gegen irgendwelche Sünden. Das ist nicht das Hauptziel. Das Hauptziel ist, kämpfe für etwas. Kämpfe für die lebendige Beziehung mit Gott, mit Jesus und kämpfe für andere Ziele, die du auch hast. Ich habe mal so eine Liste gemacht, mit denen ich jetzt und so meine Ziele, die ich mal so formuliert habe. Was sind meine persönlichen Ziele? Ich kämpfe für eine lebendige, vertrauensvolle und innige Beziehung mit meiner Frau, die trägt und Früchte bringt in guten und in schlechten Zeiten. Das heißt jetzt nicht, dass meine Frau Früchte bringt, sondern dass eben die Beziehung Früchte bringt, dass wir eben eine lebendige, gute, vertrauensvolle, innige Beziehung haben. Ich kämpfe für tiefe Herzensbeziehungen mit meinen Kindern. Tiefe Herzensbeziehungen. Eben nicht die Passivität, das wäre das Gegenteil, sondern eine tiefe Herzensbeziehung mit meinen Kindern, in denen sie hoffentlich meine Beziehung mit Jesus erkennen und ihn so lieben lernen. Ich setze mich dafür ein guter und fairer Lehrer zu sein und mein Wissen bestmöglich an die Schülerinnen und Schüler weiterzugeben, ohne mich von dem System Schule aufreiben zu lassen. Das sind so ein paar Formulierungen, die ich für mich gemacht habe, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Was sind meine Kampfziele? Wofür möchte ich einstehen? Ich gebe euch dieses Beispiel einfach nochmal für den zweiten. Wenn man das negativ formulieren will, könnte man eben sagen, ich kämpfe gegen Passivität, ich kämpfe gegen Ungeduld im Umgang mit meinen Kindern. Ich hoffe, ihr seht den Unterschied. Natürlich möchte ich nicht passiv sein, aber es ist immer besser, das nochmal so positiv zu formulieren und dann zu sagen, okay, ich gebe mich jetzt in diese tiefe Herzensbeziehung rein. Ich nehme mir jetzt gerade die Zeit dafür, für dieses Gespräch, für diese Gegenwart, für diese für die Beziehung mit meinen Kindern. Es gibt natürlich die Ausnahmen. Es gibt auch Momente, wo wir gegen etwas kämpfen. Und das ist so, wenn du eine Offenbarung von Gott hast. Dann ist es wichtig, wirklich auch die Waffenrüstung zu nutzen und dann eben auch aktiv dagegen vorzugehen. Ich gebe mal ein Beispiel aus unserem Leben. Während der Schwangerschaft mit Noemi, mit unserer zweiten Tochter, die gestern 7 Jahre alt geworden ist, war es so, dass Ina auf einmal Depressionen bekam. Jahrelang keine Probleme gehabt mit Depressionen, aber auf einmal kam wirklich Depressionen. Und wir haben gefragt, okay, was ist das? Wir haben gebetet und Gott hat uns eine Offenbarung geschenkt. Gott hat uns gesagt, das und das ist der Punkt, warum das gerade der Fall ist. Und dann sind wir aufgestanden. Dann haben wir wirklich aktiv gekämpft gegen etwas und haben wirklich diese Sachen getrennt und haben gesagt, das lassen wir nicht zu. Und haben dann wirklich ein Befreiungsgebet gemacht und haben wirklich sind aktiv dagegen vorgegangen. Und am nächsten Tag war die Depression weg. Es gibt diese Momente, wo wir auch gegen etwas kämpfen müssen. Aber wenn unser Hauptding ist, wir kämpfen gegen etwas, dann ist es ungefähr so, wie ich jetzt einfach mal so vormachen werde, so als kleine Symbolik, wie das aussehen kann. Ich glaube jetzt, das ist ganz schön anstrengend. Ich glaube, das ist wirklich eine der Versuchungen, in die der Feind uns versucht zu führen, dass wir quasi gegen Luftlöcher kämpfen. Dass er uns so verwickelt in Kämpfe, dass wir im Grunde, dass wir es nicht aus den Augen verlieren. Dass wir uns wirklich auspowern, weil es gar nicht mehr anders geht, weil wir so viele an so vielen Stellen kämpfen. Und das passiert, wenn wir gegen etwas kämpfen, was nicht unseres ist. Deshalb ist das so der vierte Punkt, den ich mit euch teilen will. Kenne deine Kampffelder und lass dich nicht in Scharmützel verwickeln. Scharmützel eben, wenn es so um so Ablenkungskämpfe geht. Das ist ein Scharmützel. Ein Beispiel aus der Literatur für unnötige und fruchtlose Kämpfe ist das Bild von Don Quixote. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein berühmter Roman aus dem 16. Jahrhundert. Da kämpft Don Quixote, der Ritter von der traurigen Gestalt, gegen Windmühlen. Er zieht los mit seiner Lanze. Da denkt der Feind, das sind Windmühlen. Wow. Da hat er viel zu tun. Und das, wenn ihr euch vorstellt, eine Lanze gegen Windmühle, ist auch nicht so wirklich effektiv. Also das Ding ist wirklich, er kämpft gegen etwas, was er nicht ändern kann. Er verpasst sein Kampfziel. Wichtig ist, dass wir wissen, was sind unsere Kampfziele. Da müssen wir einfach so eine Bestandsaufnahme machen. Was ist wirklich mein Kampffeld? Natürlich gehören da auch Dinge zu, sündige Gewohnheiten, wo du immer wieder fällst. Aber das ist nicht dein Hauptkampffeld. Verliere nicht das Ziel aus den Augen. Das Ziel des Kampfes, habe ich eben gesagt, ist die innige Beziehung mit Jesus, mit Gott, dem Heiligen Geist. Und wenn dich deine Kämpfe so ablenken, dass du das verlierst, dann prüfe nochmal, ob das dein Kampffeld ist. Das gilt auch, wenn wir kämpfen gegen den Zeitgeist. Seid auch da vorsichtig. Schaut wirklich, ob das euer Kampf ist. Es gibt viele Bereiche, in denen man kämpfen kann, die uns vielleicht nicht gefallen als Christen. Und ich glaube, wenn du eine Offenbarung hast, dass es dein Kampffeld ist, dass du dagegen vorgehen sollst, dann ist es gut. Aber ich glaube, für viele ist es nicht das Hauptkampffeld. Ich muss mir immer wieder sagen, zum Beispiel für mich persönlich, Digitalisierung in der Schule, habe ich meine persönlichen Probleme mit, komme ich nicht so gut klar mit, wie es läuft, aber das ist nicht mein Kampffeld. Ich sollte mich davon nicht zu sehr irgendwie einnehmen lassen. Es ist richtig, wenn Christen Stellung beziehen, wenn sie Klartext reden, aber kämpft nicht in erster Linie gegen etwas, sondern kämpft für die Beziehung mit Gott, mit den Menschen, mit denen du in Beziehung gestellt bist. Jesus wusste sehr genau, wofür er gekommen war, was sein Kampffeld gewesen ist. Ich habe keine einzige Bibelstelle gefunden, wo er sich mit der ungerechten römischen Fremdherrschaft beschäftigt. Das wäre ja so der Zeitgeist. Und viele, viele haben erwartet, der Messias kommt und er befreit uns von den Römern. Das ist überhaupt nicht Jesus' Thema. Es kommt nicht vor. Das ist nicht sein Kampffeld, es ist nicht seine Sendung, es ist nicht das, wofür er gekommen ist. Er ist gesendet worden zu seinem Volk, zu den Juden. Und bis auf 2, 3 kleine Beispiele, wo er mit samaritischen Frauen Kontakt hatte, einmal die samaritische Frau am Brunnen, das war das einzige Mal, wo Jesus selbst aktiv geworden ist, gibt es sonst noch die samaritische Frau, die zu ihm kommt und wo Jesus ganz klar sagt, ich bin zu den Juden gesandt worden. Das ist meine Aufgabe. Und die Tochter wird trotzdem geheilt, weil sie dieses Bild sagt von dem Brotkrumen, die auf den Boden fallen und Jesus sieht ihren Glauben und es passiert das, was sie sich erwünscht. Das Gleiche gilt auch für den römischen Hauptmann. Auch da fand Jesus den Glauben und auch da passiert die Heilung. Aber ansonsten ist seine Aufgabe, er ist gesandt zu den Juden. Ich habe mal so versucht, so die Kampffelder, die Hauptaufgaben von Jesus so auf so einer Folie zusammenzuziehen. Das hat jetzt sicherlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber Jesus kämpfte nicht gegen die römische Fremdherrschaft. Er war gezielt zu seinem Volk gesandt, den Juden. Jesus kämpfte für die Offenbarung der Liebe des Vaters, der Gnade und gegen den religiösen Geist der Pharisäer und Schriftgelehrten. Kämpft für etwas positiv, die Offenbarung der Liebe des Vaters, der Gnade Gottes, gegen den religiösen Geist der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und sein Ziel ist es, den Menschen den freien Zugang zum liebenden Vater zu zeigen und die Gnade Gottes zu offenbaren. Das ist Jesus' Kampffeld. Und ich glaube, es ist auch für uns wichtig zu wissen, was ist unser Kampffeld. Der letzte Punkt, den ich gerne mit euch teilen will, ist: ziehe nicht unvorbereitet in den Kampf. Oder ziehe nur gut vorbereitet in den Kampf. Die kleine Schwester von "Wir kämpfen nicht" heißt, wir nehmen den Kampf nicht ernst. Ja? Wir nehmen den Kampf nicht ernst. Ist genauso schwierig, weil wir dann eben immer wieder in die Situation kommen, wo wir fallen. Es ist wichtig, vorbereitet in den Kampf zu ziehen. Und das ist, wie gesagt, in erster Linie die Verbindung mit Gott zu bleiben. Ich habe euch nochmal hier die zum Selbststudium dazu Epheser Kapitel 6, die Verse 10 bis 20 nochmal aufgeschrieben. Da geht es um die ganze Waffenrüstung Gottes. 10 bis 12 haben wir eben schon gemeinsam gelesen. Einfach nochmal zum Selbststudium, was das eben heißt, was Paulus unter der Waffenrüstung Gottes versteht. Da findet man auch viele, viele Auslegungen zu, die gut sind. Haben wir auch schon oft hier in der Gemeinde drüber gepredigt. Und es ist nicht klug, und eben auch die Bibelstelle, die wir eben hatten, seid klug wie die Schlangen. Also seid taktisch klug, seid gerissen, seid wirklich geschickt. Es ist nicht klug, wenn du müde bist, Stress bei der Arbeit hast, dich unverstanden fühlst, vielleicht von deiner Frau, möglicherweise noch Alkohol getrunken hast, dann irgendwie auf deinem Smartphone zu spielen, wenn du das Gefühl hast, irgendwie du hast Probleme mit sexueller Unreinheit. Dann ist es besser, das Smartphone ganz, ganz weit wegzulegen. Ne? Also sei vorbereitet für den Kampf. Schau nicht, dass du irgendwie in ein Kampffeld gehst, wo du einfach, ein Ritter zieht auch nicht los, so wie ich jetzt hier, ne? Der wird sich entsprechend rüsten. Der kriegt sein Kettenhemd umgelegt, der hat sein Schwert, der hat sein Schild, der ist eben entsprechend ausgerüstet. Allzu oft handeln wir eben nicht so klug, wie Jesus uns das hier anrät, sondern wir machen uns gar nicht klar, dass wir in einem Kampf stehen. Wir könnten uns dessen oft noch mehr, also ich zumindest, oft noch mehr bewusst sein. Wichtig ist letzten Endes, dass wir immer einmal öfters wieder aufstehen, als wir fallen. Dass wir uns immer wieder neu entscheiden, dass wir immer wieder sagen, okay, ich mache mich wieder auf, ich heb mein Schwert auf, wisch den Staub ab, es gibt so ein Sprichwort, dann rücke ich die Krone zurecht und dann bin ich wieder bereit, mich vertrauensvoll in die Beziehung mit Jesus einzulassen, die Schritte zu gehen, die anstehen als nächstes und ja, die Schritte zu gehen, die du als die nächsten Schritte erkannt zu haben glaubst. Auch das kann wieder ein Fehler sein, auch das kann wieder nicht der richtige Schritt sein, aber eben dich aufzumachen, Kämpfer zu sein und wirklich das zu tun, was Jesus dir aufs Herz gelegt hat. Oder um es mit Paulus zu sagen, gib den guten Kampf des Glaubens nicht auf. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Laufe den Lauf, als ob es gilt, den Siegeskranz zu gewinnen. Laufe den Lauf bis zum Ende. Ne? Hör nicht irgendwann mittendrin auf. Ich habe hier nochmal die Zusammenfassung dieser 5 Punkte auf der letzten Folie. Du bist zum Kämpfer berufen. Ziel des Kampfes ist es, in einer lebendigen Beziehung mit Gott, Jesus, dem Heiligen Geist, zu sein und zu bleiben. Kämpfe für deine Ziele, nicht gegen etwas. Kenne deine Kampffelder. Lasse dich nicht in Scharmützel verwickeln. Und ziehe nur gut vorbereitet in den Kampf. Ich würde jetzt gerne, Lobpreisteam kann gerne schon nach vorne kommen, werden gleich noch ein Lied zusammen singen und wo es eben auch um den Kampf geht. Und ich möchte euch gerne einladen, diejenigen, die das Gefühl haben, die heute was angesprochen hat. Ich werde gleich das Kreuz hier vorne hinstellen, werde das Schwert dazulegen und wer das Gefühl hat, das ist ein Punkt, wo er heute neu einfach einen dieser Punkte mit Jesus nochmal neu festmachen muss, zu sagen, ich möchte ein Kämpfer sein oder zu sagen, okay, ich habe mich in meinem Kampffeld verirrt, ich habe da gekämpft, was nicht mein Kampffeld ist, könnt ihr gerne nach vorne kommen, am Kreuz einfach nochmal zu Jesu Füßen nochmal kommen, Platz nehmen oder eben auch natürlich gerne auch persönlich nochmal um Gebet bitten bei Ewald, bei mir. Dann herzliche Einladung dazu. Und dann singen wir eben nochmal das Lied und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien.